Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Was ist aus der kommunistischen Idee geworden, 200 Jahre nach Marx Geburt und 100 Jahre nach der russischen Revolution? Jan Banning, der hat sich auf die Suche gemacht mit der Fotokamera und Büros von kommunistischen Parteien aufgesucht. In Russland, Nepal, Italien, Indien und Portugal. Da sieht man sehr viel rote Farbe auf den Fotos, viele Fahnen und Wimpel. Da hängt mal ein kleines Mao-Foto an der Wand, umrahmt von einer Girlande. Mehrmals auch die sogenannten Big Five in einer Reihe: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao oder auch Porträts von lokalen, zum Teil aktiven Politikern. Red Utopia, so heißt die Ausstellung dazu in Mannheim. Und genau dort begrüße ich jetzt Jan Banning. Guten Tag.
Ja, guten Tag aus Mannheim.
Herr Banning, warum erstmal diese 5 Länder? Man würde denken, na, da fährt man doch nach China, nach Kuba, wo die kommunistische Partei zumindest dem Namen nach auch regiert.
Naja, erstmal, die regiert natürlich auch in Kerala, in India, und regiert mit in Nepal und regiert mit in Portugal. Aber darum ging es weniger eigentlich. Ich war mehr interessiert an Leute, die, sagen wir mal, aus wirklicher Überzeugung Mitglied geworden sind einer kommunistischen Partei, als an Leute, die das, ja, sagen wir mal, mit Karrieregedanken gemacht haben. Und dazu natürlich, China ist offiziell kommunistisch, aber wenn man das wirtschaftlich betrachtet, dann ist, glaube ich, vom Kommunismus kaum die Rede. Und das ist natürlich auch bei Vietnam der Fall. Nordkorea, ja, das finde ich eine ganz schwierige Sache, aber in der Praxis war das natürlich ganz leicht, weil man sowieso keine Genehmigung kriegt, um dort zu fotografieren. Und wenn schon, dann wird man ein Propagandainstrument. Und ich wollte frei fotografieren, und das Wort frei, das passt vielleicht sowieso nicht immer ganz gut zu Kommunismus, aber bestimmt nicht zu die 5 Länder, die jetzt offiziell noch kommunistisch sind.
Ja.
Also habe ich Länder ausgesucht, wo die kommunistische Partei oder Parteien noch eine relativ wichtige Rolle spielen.
Ja. Genau. Okay, ja. Was auffällt auf den Fotos, das ist so viel Kargheit. Ja, das ist so, manche Büros wirken auch vielleicht wie so ein Abstellraum, so ein bisschen lieblos, nicht sehr aktiv, nicht so belebt. Also in welchem Zustand, würden Sie sagen, ist Ihnen Kommunismus begegnet auf dieser Reise?
Ja, die Büros sehen wirklich anders aus als die Büros von Bankführungen oder wahrscheinlich von Angela Merkel. Lieblos nicht immer, aber karg schon. Die Mittel sind nicht wahnsinnig gut natürlich. Ich würde sagen, in Ländern wie Nepal oder in Kerala in India sind die Mittel natürlich sowieso ziemlich karg. Und dann ist es logisch, dass die Parteibüros auch so aussehen, obwohl natürlich in Kerala eigentlich seit 1957 die Kommunisten hin und wieder an die Regierung sind, dann mal wieder nicht, dann mal wieder doch. Und eigentlich, ja, kann man das ganz prima vergleichen damit, wie das mit sozialdemokratischen Parteien in Westeuropa ist oder jedenfalls war. In Russland, ja, da ist das natürlich eine andere Sache. Es gibt da wahnsinnigen Reichtum, aber die trifft man wohl nicht bei den Kommunisten. Und so ist das in Portugal und Italien natürlich auch.
Auch, ich habe nur auf einem Foto, glaube ich, einen Computermonitor so in der Ecke stehen sehen. Also sowas zum Beispiel ist auch nicht da. Ne? Ausstattung, Laptops, Computer, womit die arbeiten könnten.
Ja, das stimmt, das ist nicht viel da, nein. Ja. Dafür aber haben die natürlich, vor allem in Russland, diese wahnsinnig große Bilder, Statuen von Lenin, die natürlich irgendwann mal so in die größte Halle der Stadt standen, in der Zeit, dass der Kommunismus noch regiert hat. Mhm. Und jetzt werden die dann in diese ganz kleine Hinterzimmer, wo sie jetzt ihre Büros haben, da reingepropft vielleicht.
Gepfercht, ja, genau, ja. Ja, was ist das? Ist das Personenkult oder wofür stehen diese Büsten und Porträts?
Personenkult und ich denke auch eine gewisse Melancholie. Das war mal und das wollen wir immer noch behalten. Und ich glaube, dass das Problem, vor allem in Russland würde ich sagen, ist, dass das ist eine Partei von sehr alte Menschen, so im Durchschnitt würde ich sagen, wahrscheinlich zwischen 70 und 75. Und die haben ein großes Problem damit, um die Jugend zu erreichen, haben aber keine Idee, wie die das tun sollten. und wissen wahrscheinlich nichts Besseres zu tun, als diese großen Statuen da immer noch vorzuzeigen und endlos lange Essays über den Kommunismus zu schreiben, die auszudrucken und dann zu versuchen, die als Flugblätter in der Stadt zu verbreiten.
Und die Schattenseiten des Kommunismus, Stalin-Ära, die wird wahrscheinlich gar nicht da so erwähnt, ja? Das wird das weggeschönt, oder?
In Russland.
Ja, in Russland zum Beispiel.
In Russland. Ja, vor allem in Russland. Ja. Ja, natürlich, es gab da ziemlich verrückte Diskussionen an verschiedenen Orten, wo die Leute Stalin sehr verteidigt haben. Sie müssen sich vorstellen, diesen Tour, die ich mit meiner Dolmetscherin gemacht habe, war im Westen von Russland. Wir haben da etwa 5000 Kilometer gefahren. Und das war natürlich dem Gebiet, wo sehr gekämpft ist während des Zweiten Weltkrieges. Und für die Russen dort jetzt, also jedenfalls für die Kommunisten, aber ich glaube, dass das weitergeht, ist Stalin natürlich immer noch der Held, der den Faschismus überwunden hat. Und diese Leute, die hier in ihre Parteilokale sitzen, die haben oft einen Vater, einen Großvater, Onkel und so weiter, die da mitgekämpft haben. Und für die ist Stalin immer noch der Held. Mhm. Und als wir dann mal gesagt haben, aber es gab da doch ein paar Probleme, ich würde sagen ein paar Millionen Probleme,
ja, Millionen Tote.
Von Leuten, die da umgebracht sind, dann waren die Antworten so ungefähr, naja, jedes Land hat seine Probleme. Oder, ja, aber Sie müssen sich auch vorstellen, es gab wirklich sehr viele Saboteure und ja, man musste doch etwas tun.
Ja. Das heißt also, was ich daraus höre oder auch so auf den Fotos sehe, der Blick ist eher nach hinten gerichtet. Gibt es denn auch neue Utopien? Also entstehen neue Utopien, also um zu sagen, wir brauchen natürlich heute auch, um junge Leute zu kriegen, eine andere Ausrichtung, weil junge Leute organisieren sich ja schon, aber vielleicht in ganz anderen Bewegungen.
Ich würde sagen, dass was ich in die kommunistischen Parteien gesehen habe, in diese fünf Länder, kaum, höchstens in Italien, wobei das allerdings bei Weitem die kleinste Partei der fünf ist.
Und war mal die größte übrigens, ne?
Also war mal die größte im Westen. Im Westen, genau. Das war auch der Grund, dass ich Italien dazugenommen habe, weil man kann nicht sagen, dass die Partei da jetzt sehr wichtig ist.
Nein, aber die Fotos, interessant, ist mir aufgefallen. Italien wirkt am lebendigsten, also in diesen Büros, am aufgeräumtesten, überhaupt nicht so angestaubt, eben nicht so rückwärtsgewandt. Was ist da los?
Stimmt.
Da sind auch mal junge, hübsche Frauen auf dem Foto.
Genau. Was mir in Italien aufgefallen ist, ist, dass zum Teil gibt es da natürlich auch die ältere Partisanen oder Partisaninnen, so wie eine Frau von 94, die ich in Rom getroffen habe. Aber es gibt auch die Umweltaktivisten, es gibt die Feministen, es gibt sogar Leute, die sich vor allem mit Slow Food beschäftigen.
Ja.
Genau. Also da scheint es fast eine Mischung von alles, was, sagen wir mal, zu links ist, um sich noch in der Demokratischen Partei aufzuhalten, die scheinen da zusammenzukommen. Das ist eine Mischung. Und da sind auch wirklich junge Leute dabei. Ob das nun wirklich die Zukunft ist, ich weiß es nicht. Ich meine, die Partei ist so klein, es ist schwierig vorzustellen, dass das wirklich die dynamische Startposition von etwas Großes ist.
In einem Büro, ich weiß nicht mehr das Land, es könnte Kerala gewesen sein, hing ein Poster von Karl Marx und darunter ganz groß I'll be back. Da ist ja dann ein ganz gutes Stück Ironie auch drin. Also können die auch ironisch sein, gerade mit diesem Vergangenheitskult zum Teil?
Na, witzigerweise das Bild, was Sie jetzt
Kerala?
Erwähnen.
Ja?
Nein, das war in Russland.
Ah, Russland, ja.
Was nicht unbedingt, sagen wir mal, wo ich nicht unbedingt die humorvollste Herangehensweise getroffen habe. Aber ja, ich würde sagen, in Italien, ja, schon. Ja, Russland eher nicht, Portugal auch nicht wirklich. Da hat das Zentralkomitee mich auch rausgeschmissen nach meiner ersten Serie.
Weil?
Das ist Spekulation. Aber es ist davon auszugehen, dass das war, weil die Bilder zu wenig, sagen wir mal, propagandistischen Wert für die Partei hatten.
Ja. Wie haben Sie denn überhaupt allen erklärt? So, guten Tag, ich bin Jan Balling, Fotograf aus den Niederlanden. Ich möchte Ihr Parteibüro fotografieren. Wie haben Sie das erklärt, all denen eigentlich?
Na, ungefähr so. Aber was natürlich hilft, ist In manche Länder haben die sich meine Website angeschaut und es ist schon klar, wenn man sich meine Website betrachtet, dass ich nicht gerade, sagen wir mal, zu extrem rechts gehöre. Also ich habe denen nicht vorgespiegelt, dass ich auch ein Genosse bin, aber dass ich wirklich weit links von der Mitte bin, das wird schon klar aus, was ich gemacht habe. Und das hat anscheinend in diese Fälle genug Vertrauen gegeben.
Fanden die Idee gut, also dieses Projektes überhaupt? Ne?
Naja, wissen Sie, manche sind natürlich auch überrascht, dass irgendjemand die überhaupt Aufmerksamkeit bietet. Das ist natürlich in Nepal oder in Kerala weniger, weil die Parteien da wahnsinnig groß sind, mehr als die Hälfte der Wähler haben. Aber zum Beispiel in Italien, aber auch sogar in Russland waren die, glaube ich, angenehm überrascht, dass da jemand aus dem Ausland kommt, die da bei den kommunistischen Parteibüros zu Besuch kommen wird.
Ja, wie würden Sie mal eigentlich formulieren, was die alle am Leben hält? Also ich meine, in dieser Idee, wir wollen die kommunistische Partei irgendwie wieder nach vorne bringen. Was sind so positive Ziele? Liegt das so im sozialen Engagement oder was sind so positiv formulierte Utopien von denen, wenn man das unterm Strich zusammenfassen würde?
Ich würde sagen, auch wieder unterschiedlich. Eigentlich die Kommunisten in Kerala, die ließen sich doch wirklich am besten vergleichen mit Sozialdemokraten. Die Leute kämpfen für eine bessere Position von Frauen. Die versuchen, das Minimumgehalt etwas höher zu stellen. Wasserversorgung, solche Sachen. Eigentlich typisch sozialdemokratische Aspekte. Da geht es wirklich nicht mehr um eine Weltrevolution. Ohne das, wenn wir uns nicht völlig in Details verlieren, könnte man sagen, dass das in Nepal mehr oder weniger auch so ist. In Russland, ich glaube, dass es da eigentlich nur Wehmut und Melancholie ist. Ob da noch wirklich etwas Positives ist, es war wirklich eine traurige Stimmung, muss ich sagen. Die Hoffnung ist vielleicht eher in der Wodkaflasche verborgen. Portugal, ja, auch doch ziemlich traurig. Es auch wieder ältere Leute, die Jugend ist in der Immigration gegangen, sitzt jetzt in der Schweiz oder in Frankreich, arbeitet dort. Die hatten mal ihre Landreform nach der Nelkenrevolution in 1974. Und danach ist es eigentlich nur schlechter geworden für die. Jedenfalls so nehmen die das wahr. Also wirklich Träume. Ja. Das Einzige vielleicht, dass die Idee haben, dass sie so recht haben oder dass Marx so sehr recht hatte, dass das jetzt vielleicht eine vorübergehende Phase ist. Es geht jetzt schlecht, aber wenn man das wirklich langfristig betrachtet, über hunderte von Jahren, dann wird das irgendwann wahrscheinlich doch wieder sich ändern.
Jan Banning, Sie zitieren George Orwell in Ihrem Buch mit dem Satz, die Haltung, Kunst soll mit Politik nichts zu tun haben, sei an sich schon eine politische Haltung. Ist für Sie Kunst eigentlich per se politisch?
Ihre Kunst? Meine sicherlich, ja, schon, ja. Und sicherlich bei Fotografie finde ich, Fotografie findet ihre Rechtfertigung in ihrer Beziehung zu der Wirklichkeit. Und das heißt also, dass Fotografie interessant wird, wenn sie zu tun hat mit einem interessanter oder relevanter Teil der Wirklichkeit. Und in dem Sinne, ja, finde ich das schon Politik.
Dann erwähne ich noch schnell, dass neben Red Utopia zwei weitere Arbeiten von Ihnen in den Reichs-Engelhorn-Museen zu sehen sind. Law and Order, da haben Sie Gefängnisse samt Insassen und Personal dokumentiert. Und Kolonialherrschaft in the Sweating Subject. Das alles noch bis zum 13. Januar in Mannheim. Vielen Dank, Jan Banning.
Na, gleichfalls. Vielen Dank.